Was mich an diesem Lied immer wieder fasziniert, ist die Strophe, wo die Mächtigen kommen und gehen und auch über jedes Denkmal fällt, bleiben wir nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sicheren Standpunkt der Welt. Dieses Lied hat Dr. Theo Lehmann gedichtet. Und zwar hat er das gedichtet, bevor die Wende war. Zu einer Zeit, als wahrscheinlich weder der Westen noch der Osten den Eindruck hatte, dass sich das irgendwann einmal verändern würde. Ich finde das immer wieder sehr faszinierend. Vielen Dank, dass Sie dieses Lied gesungen haben. Ja, jetzt habt ihr... Genau, das war nicht abgemacht, dann funktioniert es meistens auch nicht so gut. Ich steige zu diesem heutigen Thema mit einer Bibelstelle ein, sehr direkt. Ich werde Ihnen eine Geschichte dann erzählen, eine wahre Begebenheit. Und Sie werden vielleicht am Anfang sich fragen, was hat dieses Thema, das Fundament im Sturm des Lebens, mit dieser Bibelstelle und mit diesem geschichtlichen Ereignis zu tun. Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie warten, so ungefähr 45 Minuten, und dann werden Sie die Antwort wissen. Ich lese Ihnen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, den fünften Satz. Da heißt es, er, Jesus, ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind an jenem ersten dunklen Karfreitagmorgen. Drei Schwerverbrecher sollten an diesem Vormittag hingerichtet werden. Einer dieser drei war Jesus, der sogenannte Judenkönig. Erstaunlich viele prominente Menschen waren anwesend. Plötzlich geht ein Geraune durch die Menge und ich sehe Jesus und es gibt mir einen Stich im Herzen, weil man ihn furchtbar zugerichtet hat. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, das Blut läuft ihm über das Gesicht, man hat seinen Leib blutig gepeitscht, unbarmherzig treiben die Soldaten voran. Nur langsam kommt der Zug vorwärts. Endlich erreicht man den kleinen Kalksteinhügel Golgatha, ein Hügel vor den Toren Jerusalems. Dort nehmen ihn die Soldaten, sie werfen ihn sich gegenseitig zu, dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib, legen ihn aufs Kreuz, breiten seine Arme aus, schlagen ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße, ich höre die Hammerschläge. Dann richten sie das Kreuz auf, rammen es in den Boden und dann hängt Jesus dort einige Stunden an diesem furchtbaren Kreuz. Im Laufe der Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt. So betet er zum Beispiel für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmert sich um die beiden, die mit ihm gekreuzigt wurden. Zum einen sagt er sogar, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ruft er, ich habe Durst. Dann ein Schrei der Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ein Ruf des Triumphes, es ist vollbracht. Und schließlich ein Gebet des Vertrauens, er sagt nämlich, Vater, in deine Hände befehle ich dir meinen Geist. Und mit diesen Worten stirbt Jesus am Kreuz. Was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Und seit diesem Augenblick haben sich die Menschen immer wieder überlegt, warum musste dieser Jesus auf so brutale Weise sterben? Nun, für die Juden war es klar, er war ein Gotteslästerer. Er hatte sich Gott gleich gemacht. Also musste man mit ihm kurzen Prozess machen. Man musste ihn irgendwie liquidieren. Später haben Leute gesagt, nein, Jesus war seiner Zeit einfach um Jahrhunderte, vielleicht um Jahrtausende voraus. Man hat seine Ideen und man hat seine Gedanken einfach nicht verstanden. Und es gibt Leute, die sagen, wenn Jesus heute auf die Welt käme, wenn er die gleichen Ideen hätte und die gleichen Gedanken weitergeben würde, es würde ihm wieder genau gleich gehen, man würde ihn irgendeiner Form beseitigen. Und so sind viele Meinungen vertreten worden, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, was die Bibel dazu sagt. Ich möchte Ihnen zeigen, was das Sterben Jesu für Auswirkungen hat für unser Leben im Jahre 2020. Und ich sage Ihnen, Sie werden staunen, es ist einfach faszinierend. Das Motiv, warum Jesus starb, ist klar, er starb aus Liebe zu uns. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber nun, was haben wir davon, dass Jesus damals am Kreuz gestorben ist? Ich habe Ihnen vier Dinge. Das erste, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Jetzt denken Sie vielleicht, ja Beat, das ist nicht so faszinierend. Oder vielleicht denken Sie, ja, das ist typisch die Frommen, die kommen ja jeden Abend mit der Sünde. Ich meine, wer glaubt denn noch, dass wir gesündigt haben? Ich möchte Ihnen darum diesen Begriff Sünde zunächst einmal definieren. Sünde ist eigentlich nichts anderes als Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Man könnte auch sagen Rebellion gegen Gott. Man könnte sagen Übertretung der Gebote Gottes. Oder man könnte auch einfach sagen Ungehorsam Gott gegenüber. Dabei ist es interessant, wenn die Bibel von Sünde redet, versteht sie nicht zuerst die moralischen Vergehen. Wissen Sie, wenn wir vielleicht im Bahntrupp auf die Straße gingen, wenn wir die Leute einmal fragen würden, bitte sagen Sie mir mal, welches ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, dann würden manche vielleicht antworten, jemanden umzubringen. Oder manche würden vielleicht sagen, die Ehe zu brechen, das ist ganz, ganz schlimm. Und es ist keine Frage, das sind ganz, ganz schlimme Dinge. Aber alle diese Dinge sind nicht die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, sondern die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, ist, dass er das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, übertritt. Kennst du das wichtigste Gebot? Jesus wurde mal danach gefragt und dann hat er geantwortet, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot und das andere ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das aber die beiden wichtigsten Gebote sind, dann ist es konsequenterweise die schlimmste Sünde, eines dieser beiden Gebote zu übertreten. Und jetzt frage ich Sie einmal, haben Sie dieses Gebot immer gehalten, seit Sie denken können, seit Sie fühlen können? Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das bedeutet aber, dass Gott in unserem Leben immer das Wichtigste ist. Dass er immer an erster Stelle ist in unserem Leben. Dass wir bei allem, was wir tun, immer fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Können Sie sagen, dass Sie dieses Gebot, seit Sie denken und seit Sie fühlen können, immer gehalten haben? Wenn ja, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Dann habe ich Ihnen nichts zu sagen. Nun steht niemand auf, weil wir alle wissen, wir sind an diesem Gebot schuldig geworden. Und ich frage Sie, wie ist das mit dem anderen Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist nun mein Nächster? Nun, mein Nächster ist natürlich irgendjemand, aber es ist bestimmt mein Ehepartner. Und jetzt frage ich einmal die Männer, lieben Sie Ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Frauen, lieben Sie Ihre Männer immer wie sich selbst? Und ich frage die Eltern, lieben Sie Ihre Kinder immer wie sich selbst? Und ich frage die Kinder und die Teenies und Jugendlichen, liebt ihr eure Eltern immer wie euch selbst? Auch wenn sie manchmal in einem furchtbar schwierigen Alter sind. Und ich weiß, Eltern können furchtbar schwierig sein. Sie hätten vor ein paar Jahren, so vor 15 Jahren, meine Kinder fragen sollen. Die hätten ihnen gesagt, also unsere Eltern sind furchtbar schwierig. Wissen Sie, was sie heute sagen? Heute sagen sie, unsere Eltern haben ganz schön viel gelernt. Die sind gar nicht mehr so schwierig. Aber es sind unsere Nächsten. Es ist der Chef, der mich tyrannisiert. Es ist der Mitarbeiter, der mich mobbt. Es ist der Nachbar, der mich nervt, weil er heute Nacht noch irgendwo eine Grillparty macht mit lauter Musik. Es ist der Lehrer, der gerade heute noch, wie sagt ihr dem, eine Probe gemacht hat. Und ich frage Sie, lieben Sie alle diese Menschen wie sich selbst, seit Sie denken können, seit Sie fühlen können? Und ich sage es Ihnen noch einmal, wenn Sie das wirklich tun, aber bitte, es muss stimmen, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen, dann habe ich Ihnen wirklich nichts zu sagen. Soll ich Ihnen sagen, an dieser Stelle ist noch nie jemand aufgestanden. Und damit haben wir bewiesen, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen, und bitte, Gott freut sich darüber, aber wir sind schuldig geworden an den beiden wichtigsten Geboten und darum brauchen wir alle Vergebung der Sünden. Genau darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Noch einmal unser Text. Er ist wegen unserer Sünde verwundet und zerschlagen worden. Haben Sie es mitbekommen? Wegen unserer Sünde ist er verwundet und zerschlagen worden. Dabei lehrt uns die Bibel, dass Jesus Christus an diesem Kreuz eine so vollkommene Erlösung geschaffen hat, dass auch die schrecklichste Sünde vergeben werden kann. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, Beat, natürlich habe ich gesündigt. Das musst du gar nicht so betonen, das musst du gar nicht so beweisen. Ich weiß, dass ich gesündigt habe, aber ich habe so schlimm gesündigt, dass ich den Eindruck habe, Jesus kann mir das nicht vergeben. Doch, Jesus hat an diesem Kreuz eine so vollkommene Erlösung geschaffen, dass auch die schlimmste Sünde, die schrecklichste Sünde vergeben werden kann. Und noch etwas, hören Sie gut zu. Jesus hat am Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die den Eindruck haben, man müsste sich die Vergebung irgendwie abverdienen mit religiösen Übungen oder mit einem guten Leben oder wie auch immer. Nein, sagt die Bibel, das können Sie nicht und das müssen Sie nicht. Sondern Jesus hat eine so vollkommene Erlösung geschaffen, dass er uns die Vergebung wie ein Geschenk anbietet. Und schauen Sie, ein Geschenk können wir nicht verdienen. Auch nicht ein bisschen. Ein Geschenk können wir nur annehmen. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Ich habe hier ein Buch, Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Und ich möchte Ihnen jetzt dieses Buch einfach schenken. Technik, kann ich reingehen, passiert nichts? Geht? Okay, ich schenke es jetzt einfach irgendjemandem. Ich schenke es zwei Personen, ich habe es nämlich zweimal. So einfach ist das. Haben Sie es mitbekommen? Die beiden mussten jetzt wirklich gar nichts machen. Ich habe ihnen das Buch hingestreckt und der junge Mann hat nett genickt, Dankeschön. Die junge Dame hat Dankeschön gesagt und beide sind jetzt stolze Besitzer dieses Buches. Sie hätten es auch ablehnen können. Aber so einfach ist das mit einem Geschenk annehmen. Man kann es nicht verdienen, oder? Die haben jetzt wirklich überhaupt nichts gemacht. Und genauso ist es mit der Vergebung der Sünden. Jesus bietet uns das an und Sie müssen nichts tun. Sie müssen es nur wie ein Geschenk annehmen. Und dieses Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus oder eben auch Bekehrung. Ich erkläre Ihnen heute noch einmal, wie man sich bekehrt. Kinder, jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich werde euch nachher fragen, wie man sich bekehrt. Seid ihr bereit? Ich erkläre es heute einmal in drei Schritten, wie man sich bekehrt. Wenn ein Mensch sich bekehren will, muss er als erstes einmal seine Schuld und Sünde erkennen, also einsehen. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste. Wir geben nicht so gerne zu, dass wir versagt haben. Und ich merke manchmal, diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, merken es oft am allerwenigsten. Aber wenn ihr Herz nicht verhärtet ist, dann wissen Sie doch, in meinem Leben ist manches schief gelaufen. Ich habe manches falsch gemacht und es gibt manche Dinge, über die ich mich eigentlich schämen muss. Stehen Sie doch dazu. Erkennen Sie das doch einmal. Jemand hat mal gesagt, wer seine Sünde erkennt, ist schon halb bekehrt. Und er hat recht, weil der zweite und der dritte Schritt, der ist dann folgerichtig. Der zweite Schritt ist, dass ich in einem Gebet Jesus meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und der dritte Schritt ist, dass wir Jesus bewusst in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also so bekehrt man sich. Kinder, wie bekehrt man sich? Erster Schritt, Sünde. Ja, überspitze. Sünde erkennen. Zweiter Schritt, Sünde. Ist ja fast einfacher. Bekennen, Sünde bekennen in einem Gebet Jesus. Und der dritte Schritt. Jesus, ja. Ja, Jesus in sein Leben aufnehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch einen seelsorgerlichen Rat mitgeben. Ich werde manchmal gefragt, sagen Sie einmal, wie ist das eigentlich? Kann man sich auch allein bekehren oder ist das besser, wenn man sich mit jemandem zusammen bekehrt? Und darauf gebe ich immer wieder gerne folgende Antwort. Natürlich kann man sich allein bekehren. Und wir erleben das in solchen Veranstaltungen. Menschen hören das, sie gehen nach Hause, ziehen sich zurück in ein Zimmer und dann beten sie so ein Gebet, wie ich das jeden Abend erkläre. Und im Grunde genommen ist das eine wunderbare Sache. Aber wissen Sie, was ich immer wieder beobachte? Wenn Menschen sich allein bekehren, dann werden sie später oft von der Frage gequält, hat mir Jesus wirklich vergeben? Hat er mich wirklich angenommen? Habe ich wirklich ewiges Leben? Ich bin Menschen begegnet, die sich irgendwann einmal allein bekehrt haben und nur nach 5 Jahren, manchmal nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, wurden sie immer wieder gequält von dieser Frage, hat mir Jesus wirklich vergeben oder nicht? Darum ermutige ich Sie, wenn Sie sich heute Abend für Jesus entscheiden möchten, machen Sie es bitte nicht allein. Machen Sie es mit einem Menschen zusammen. Wissen Sie, vor bald 43 Jahren in einer ähnlichen Veranstaltung bin ich auch am Ende beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gekommen. Ich hatte ein langes Gespräch mit einem Mitarbeiter. Der hat mir noch einmal alles ganz sorgfältig erklärt und dann haben wir miteinander gebetet. Ich habe Jesus die Sünden bekannt, ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und seit diesem Augenblick habe ich keinen Augenblick in meinem Leben, in diesen ganzen knapp 43 Jahren, keinen Augenblick daran gezweifelt, dass Jesus mir vergeben hat. Und das wünsche ich Ihnen natürlich. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals nicht allein gemacht habe. Ich glaube, ich hätte auch Zweifel gehabt. Aber ich bin so froh, dass ich das mit jemandem zusammen festgemacht habe. Also das Erste, was uns Jesus schenken möchte, er möchte uns die Sünden vergeben. Das Zweite, in dem Augenblick, in dem Jesus die Sünden vergibt, hebt er die Trennung zwischen Gott und uns auf und er schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst einmal getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. In dem Zustand, in dem wir leben und in dem Zustand, in dem wir sterben, verbringen wir die Ewigkeit. Das heißt, wenn ich in diesem Leben Gemeinschaft mit Gott habe, wenn ich im Sterben Gemeinschaft mit Gott habe, verbringe ich die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet vom ewigen Leben, von der Herrlichkeit, vom Himmel. Wenn ich aber hier auf dieser Erde getrennt von Gott lebe und wenn ich getrennt von Gott sterbe, dann verbringe ich die ganze Ewigkeit getrennt von Gott. Die Bibel nennt das die ewige Nacht, die ewige Verdammnis, die Bibel nennt das die Hölle. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, warum es Menschen gibt, die im Blick auf die Ewigkeit so oberflächlich sind. Und ich kann es mir nur so erklären, dass diese Menschen oft den Eindruck haben, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, um in den Himmel zu kommen. Ich war ein kleiner Junge. Meine Eltern waren mit Freunden zusammen, man kam auch irgendwie auf den Glauben zu sprechen. Ich weiß nicht mehr viel von dem Gespräch, aber an etwas kann ich mich erinnern. Jemand hat gesagt, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Nein, sagt Jesus. Nein, sagt die Bibel. Hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo sie die Ewigkeit verbringen. Im Augenblick des Sterbens sind die Würfel gefallen. Und jetzt kommt das Schöne. In dem Augenblick, in dem ihnen Jesus vergibt, hebt er diese Trennung auf und er schenkt ihnen tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. In diesem Leben, durch Sterben hindurch, für die ganze Ewigkeit. Wissen Sie, was das Schönste in meinem Leben ist? Die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich bete, dann weiß ich, Gott hört meine Gebete. Die gehen nicht nur bis zur Decke und prallen wieder zurück. Gott erhört meine Gebete. Gott redet zu mir, zum Beispiel, wenn ich die Bibel lese. Es gibt Tage, natürlich nicht immer, aber es gibt Tage, da lese ich die Bibel und ich kann Ihnen ganz genau sagen, was Jesus Christus mir an diesem Tag gesagt hat. So konkret kann das sein. Er redet zu mir durch eine gute Predigt, manchmal durch andere Menschen, durch andere Christen. Er führt mein Leben. Wie gesagt, ich bin fast 43 Jahre auf dem Weg mit Jesus und wenn ich zurückblicke über diese Jahrzehnte, muss ich Ihnen sagen, Jesus hat mein Leben wunderbar geführt. Nicht schmerzfrei, aber wunderbar. Sie wissen vielleicht, vor ungefähr 9 Jahren hatte meine Frau Krebs. Es war eine schwierige Zeit. Und wir sind durch viele Wellentäler hindurchgegangen, das verschweige ich Ihnen nicht. Aber es war gleichzeitig ein Erlebnis zu erleben, was Jesus dort gemacht hat. Wie er uns einfach Händedrücke gegeben hat, wie er uns getröstet hat, wie er immer mal wieder zu uns geredet hat. Es war faszinierend. Das macht Mut für die Zukunft. Und dann noch etwas. Irgendwann einmal werden wir die letzte Reise antreten. Jeder. Und ist Ihnen bewusst, dass niemand, kein Mensch Sie dort begleiten kann? Sie werden irgendwann die letzte warme Hand loslassen. Aber wenn Jesus Christus in Ihrem Leben ist, dann wird er Sie durch Sterben hindurch begleiten. Und dann werden Sie für alle Ewigkeit bei Jesus sein. Sie werden seine Größe erleben, seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit, seine Liebe. Es wird unbeschreiblich sein. Möchten Sie es erleben? Möchten Sie es? Ah, Sie dürfen schon mal ein bisschen nicken. Ich denke, Sie wollen es erleben. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, schenkt er uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber ich sage Ihnen, es wird noch schöner. Das Dritte. Jesus befreit uns vom Fluch, der auf unserem Leben lastet und will unser Leben tiefgreifend segnen. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch den Sündenfall und durch die persönlichen Sünden zunächst einmal unter dem Fluch Gottes steht. Unter dem Fluch Gottes zu stehen heißt, ich habe kein Ansehen bei Gott. Ich habe bei Gott keine Ehre. Ich bin nicht mit ihm zusammen, habe keine Gemeinschaft mit ihm. Mein Leben ist nicht wirklich erfüllt. Darf ich Sie einmal fragen, angenommen, Sie wüssten heute Abend genau, jetzt, dass Sie noch 24 Stunden zu leben haben. Stellen Sie sich das einmal vor. Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Hat es sich gelohnt, dass Sie gelebt haben? Wenn Sie noch einmal von vorne beginnen könnten, würden Sie wenigstens einen großen Teil Ihres Lebens gleich machen. Wie viele Menschen denken immer, das Beste kommt erst noch? Vielleicht morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren. Aber im Moment leben sie unter dem Strich. Wissen Sie, wenn mir das Teenager sagen, das Beste kommt erst noch, dann habe ich Verständnis dafür. Aber wenn das Menschen in meiner Preiskategorie sagen, vielleicht sogar noch älter, ja, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Wissen Sie, was nicht stimmt? Sie stehen nicht wirklich unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Fluch. Dass ein Mensch unter dem Fluch stehen kann, ist nicht immer gleich deutlich zu sehen. Bei manchen sieht man es überdeutlich, bei anderen etwas weniger deutlich. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, zugegeben ein extremes Beispiel, was es bedeuten kann. Ich denke an einen jungen Mann. Er war mit 32 Jahren geschieden von seiner Frau. Lebte getrennt von seiner Familie, war arbeitslos und er wollte seinem Leben ein Ende setzen. Und er machte das, indem er Heroin spritzte. Er spritzte aber nicht nur Heroin, sondern er spritzte bewusst Heroin mit schmutzigen Spritzen. Nun, auch solche Leute hängen an ihrem Leben, das ist gut so. Und da hat er mir eines Tages angerufen und hat gesagt, könntest du nicht nach Zürich kommen? Ich bin nach Zürich gefahren, in sein Haus, in seine Bude. Und Sie müssen wissen, ich habe schon viel erlebt. Mich erschüttert nicht so schnell etwas. Aber als ich in seine Bude komme, da ist ein Stuhl, ein Tisch, ein Bücherregal, am Boden eine Matratze und auf dieser Matratze sitzt er. Er war ungefähr so groß wie ich, 45 Kilo leicht, seine Augen in tiefen Höhlen, seine Arme übersät von diesen furchtbaren Geschwüren, von diesen schmutzigen Spritzen. Und ich habe diesen Mann angeschaut und habe gedacht, so weit kann es mit einem Menschen kommen, der nicht unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Fluch Gottes steht. Noch einmal, nicht bei jedem Menschen ist es gleich deutlich zu sehen, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Aber jetzt kommt etwas Atemberaubendes. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern auch unseren Fluch. Die Bibel sagt, Christus aber hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst, als er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wissen Sie, als Jesus an diesem Kreuz hing, war es wahrscheinlich so, dass die Juden nicht zu nahe an dieses Kreuz gingen, weil sie Angst hatten, wenn der Schatten des Kreuzes sie berühren würde, wären sie unrein. Einige haben es trotzdem gewagt, sind zum Kreuz gegangen, haben aufs Kreuz gespuckt und haben gesagt, verfluchter Jesus. Haben sie die Wahrheit gesagt? War Jesus am Kreuz ein von Gott verflucht? Haben sie die Wahrheit gesagt? Ja, sie haben absolut die Wahrheit gesagt. Jesus war ein von Gott verfluchter, weil er unseren Fluch auf sich genommen hat. Und weil er unseren Fluch auf sich genommen hat, kann er uns vom Fluch erlösen. Und das Gegenteil vom Fluch ist Segen. Er kann unser Leben tiefgreifend segnen. Unter dem Segen Gottes zu stehen heißt, ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Ich habe bei Gott Ansehen und Ehre. Mein Leben ist erfüllt. Damit es keine Missverständnisse gibt, unter dem Segen Gottes zu stehen heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr. Aber Jesus ist dabei. Ich möchte mal einige Dinge zeigen, was es bedeutet, unter dem Segen Gottes zu stehen. Wenn zum Beispiel ein Mensch todkrank ist, die Ärzte können ihm nicht mehr helfen und er steht unter dem Segen Gottes, dann kann das bedeuten, dass er durch ein Wunder geheilt wird. Ich hoffe, Sie wissen das. Und ich hoffe, dass Sie das auch hin und wieder erleben. Das größte Heilungswunder, das ich erlebt habe in meinem Umfeld, bitte ärztlich belegt, sonst würde ich es Ihnen nicht erzählen, in den 1980er Jahren in unserer Kirche, da war eine AIDS-kranke junge Frau. Sie war nicht nur HIV-positiv, sie war AIDS-krank. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, sie wollte nach Südafrika auf eine Missionsstation, um dort im Frieden zu sterben. Sie kommt dort an. Die Mitarbeiter haben immer wieder für sie gebetet und statt dass es bergab ging, ging es bergauf. Nach einiger Zeit hat ein Mitarbeiter gesagt, geh ins Krankenhaus, lass dich untersuchen. Und sie hat sich untersuchen lassen und war gesund. Nicht einmal mehr HIV-positiv. Ich weiß, dass das medizinisch nicht möglich ist. Aber Jesus kann das tun und es ist ärztlich belegt. Es kann aber auch bedeuten, dass ich krank bin und krank bleibe. Aber Jesus trägt mich durch die Krankheit hindurch. Ich denke an einen 18-jährigen jungen Mann. Er hatte Krebs. Sein ganzer Körper war zerfressen von seinem Krebs. Am letzten Tag seines Lebens sagt er mit einer schweren Zunge, weil auch seine Zunge zerfressen war, eigentlich ein Gebet. Er sagt, O Gott, wie hab ich dich lieb. Dann sagt er den ganzen Tag nichts mehr, am Abend noch einmal ein Gebet. Er sagt, jetzt wird es noch schöner. Und mit diesen Worten stirbt er. Man kann sich fragen, was das größere Wunder ist, Heilung oder dies. Oder wenn ein Ehepaar unter dem Segen Gottes steht, wirklich beide, Mann und Frau, dann bedeutet das eine glückliche, harmonische Ehe. Natürlich gibt es Spannungen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, natürlich muss man miteinander reden, natürlich muss man einander vergeben, aber es bedeutet eine glückliche, harmonische Ehe. Und das heißt heute etwas. In der Schweiz werden ungefähr 40-50% aller Ehen wieder geschieden. Und jetzt steht ein Ehepaar unter dem Segen Gottes und erlebt, wie ihre Ehe glücklich, wie ihre harmonisch ist, wie sie lohnenswert ist. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes gestanden ist und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hat. Das gibt es nicht. Die Geschichte von vorhin geht nämlich weiter. Ich habe dem Mann auf der Matratze gesagt, du brauchst Jesus. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt, so gut ich das konnte. Und als ich es ihm erklärt habe, fragte ich ihn, möchtest du das? Nun, er war so am Boden, dass er den letzten Strohhalm ergriff. Ja, er war bereit. Wir haben miteinander gebetet. Er hat Jesus seine Sünden bekannt, hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann sagt er am Ende des Gebetes, Herr Jesus, wenn du aus meinem verpfuschten Leben noch etwas machen kannst, dann bitte tu das. Ich bin nach Hause gegangen und wie das bei solchen Typen manchmal der Fall ist, ich habe ihn aus den Augen verloren, er ist umgezogen, ich wusste nicht mehr, wo er wohnt. 3 Monate später ruft er mich an. Könnten wir uns nicht irgendwo anders in Zürich treffen? Ich bin nach Zürich gefahren. Begegne ihm und dann steht vor mir ein neuer, junger Mann. Hatte zugenommen an Gewicht, seine Augen leuchteten, seine Geschwüre waren zu Narben geworden. Wir haben so ein bisschen miteinander geplaudert, aber nach einigen Augenblicken habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich ihm gesagt, du sag einmal, was ist mit deinem Leben passiert? Dann schaut er mich ganz groß an und sagt, ja, du warst doch dabei. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Ich habe ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen. Und Jesus hat sein Versprechen eingelöst. Er hat mich vom Fluch befreit und mein Leben gesegnet. Und dann hat er im Laufe des Nachmittags noch etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, weißt du, meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, ich habe eigentlich 2 Namen. Ich heiße Mohammed und Reza. Und meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, kennen mich nur unter dem Namen Reza. Mohammed ist gestorben. Reza lebt. Meine Freunde, das möchte Ihnen Jesus schenken. Er möchte Ihr Leben tiefgreifend segnen. Ich habe noch einen 4. Punkt. Jesus befreit uns aus der Macht Satans. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch auch wieder durch den Sündenfall, durch die persönlichen Sünden, zunächst einmal im Machtbereich des Teufels ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte vieles, was ich in der Seelsorge erlebe, nicht verstehen, wenn ich nicht glauben würde, dass der Teufel uns ganz schön in der Mangel hat. Darf ich heute einmal ganz offen und direkt sein? Wie viele Menschen leiden an zwischenmenschlichen Spannungsfeldern? An Hass? An Groll, an Aggressionen, an Neid und Eifersucht. Wie viele können nicht vergeben? Wissen Sie, wem Sie am meisten schaden, wenn Sie nicht vergeben können? Das müssen Sie wissen. Wissen Sie es? Sich selber. Oder man sagt ja manchmal, man trägt dem anderen etwas nach. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Wer trägt? Sie tragen, nicht der andere. Das ist ja das Gemeine. Wenn Sie nicht vergeben, das ist dem anderen piepegal. Aber Sie tragen es nach. Es gibt manche säkulare Psychotherapeuten, die sagen, es gibt seelische Wunden, die heilen nur, wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv ausgedrückt, es gibt Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gibt Depressionen, die würden in der kürzesten Zeit heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Und dann sagen die Psychotherapeuten, aber sie können es nicht, das ist die Not. Und ich denke an die vielen Gebundenheiten. Drogensucht, Alkoholmissbrauch, Nikotin. Wenn Sie rauchen, bitte sagen Sie mir ja nicht, das ist Ihre große Freiheit. Und wenn Sie Christ sind, sagen Sie bitte nicht, das ist Ihre große christliche Freiheit. Ich meine, das glauben Sie ja selber nicht. Wenn Sie so frei sind, dann hören Sie doch auf zu rauchen. Ich meine, jeder weiß, das schadet der Gesundheit. Schauen Sie mal die Ziggy-Päckchen an. Und es kostet unglaublich viel Geld. Überlegen Sie mal, was Sie sich mit diesem Geld alles leisten könnten. Und der Jungmannschaft sage ich, cool ist es auch nicht, so mit einem Glimmstängel da im Mundwinkel herumlaufen. Das ist nicht cool, das ist affig. Aber viele würden merken, sie sind gebunden. Spielsucht, Facebook-Sucht, diese Bewegung. Ich sage dir, wenn du jeden Tag vor dem Frühstück ins Facebook und ins Internet gehen musst, hast du ein echtes Problem. Solltest du dich mal fragen, ob du nicht gebunden bist und süchtig. Spielsucht, Eifersucht, Klatschsucht, Riesenproblem in den Kirchen und Freikirchen. Man redet immer hinter dem Rücken anderer her. Viele gebunden, es kann etwas ganz anderes sein. Oder ich denke an die vielen sexuellen Probleme. Zunächst einmal, dass wir uns hier richtig verstehen, Gott hat die Sexualität in unser Leben hineingelegt. Liebe Ehepaare, ich hoffe, Sie wissen das. Und ich sage immer wieder, es ist eine der schönsten natürlichen Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Aber wie groß ist die Not auf diesem Gebiet? Wie viele leiden an suchtartiger Selbstbefriedigung? An schmutzigen Fantasien? Männer haben mir unter Tränen gesagt, es waren richtige Männer, nicht Meppen, aber sie haben mir unter Tränen gesagt, ich komme an keiner attraktiven Frau vorbei, ohne dass ich irgendwo etwas Dummes denken muss. Pornografie. Ich klage sie nicht an. Ich sage Ihnen, 80% der Männer hier drin konsumieren Pornografie. Das sagt die Statistik und es ist bei den Frommen nicht anders als bei den Nicht-Frommen. Und ich sage Ihnen, Sie haben ein richtiges Problem. Sie werden nie mehr frei allein, Sie haben keine Chance. Sie brauchen Jesus und wahrscheinlich brauchen Sie seelsorgerliche Begleitung, dass Sie wirklich frei werden. Und ich sage den Männern jeweils, wenn sie schon so dumm gewesen sind, dass sie Pornografie angefangen haben zu konsumieren, das hat ihnen ja niemand befohlen, dann seien sie jetzt bitte Mann genug und gehen die Sache an, bis sie es gelöst haben. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit, Tobsuchtsanfälle und vieles mehr. Satan hat uns ganz schön in der Mangel. Dann noch etwas. Satan ist der Vater der Lüge, hat Jesus gesagt. Und er setzt alles dran, dass sie sich nur nicht für Jesus entscheiden. Er streut intellektuelle Zweifel, er streut gefühlsmäßige Zweifel. Ich bin Menschen begegnet, die haben gesagt, ich weiß ganz genau, dass ich mich für Jesus entscheiden müsste, aber ich habe einfach keine Lust dazu. Und da gibt es manchmal Leute, die sagen, ich bin enttäuscht von Christen. Und darum entscheide ich mich nicht für Jesus. Vielleicht sind sie enttäuscht von Christen, vielleicht sogar von Christen aus diesen beiden Gemeinden hier. Schön, dass Sie hier sind. Aber Sie müssen klar unterscheiden zwischen den Christen und Jesus. Jawohl, die Christen können enttäuschen, aber Jesus nicht. Und ich rufe Sie zu Jesus in erster Linie. Und dann noch etwas. Satan setzt alles dran, dass Sie sich nur nicht bekehren oder einen Neuanfang mit Jesus machen. Da setzt er alles dran. Ich sage Ihnen, eine Entscheidung für Jesus, die geschieht nicht locker, sondern die ist oft mit einem inneren Kampf verbunden. Ich denke, einige von Ihnen haben das in den letzten Abenden gemerkt. Ich habe nach vorne gerufen, Sie haben gesehen, wie die Leute gekommen sind und Sie wussten ganz genau, ich bin auch gemein. Und die Füße haben geklebt, Sie konnten keinen Schritt machen. Manche erleben eine schlaflose Nacht. Ich erinnere mich an ein Jugendevent, ich war noch jünger. Darf man ja auch mal ein bisschen direkter sein. Und da habe ich am Ende des Abends gesagt, und ich habe es wirklich lieb gemeint, ich habe gesagt, wenn jetzt jemand hier ist, der genau weiß, dass er sich für Jesus entscheiden sollte und es nicht tut, dem wünsche ich eine schlaflose Nacht. Bitte, ich habe es wirklich lieb gemeint. Unter den Zuhörenden saß eine junge Frau, die hat sich mächtig aufgeregt. Wie kann der nur so reden? Geht nach Hause, legt sich ins Bett und kann nicht schlafen. Aber es war eine heilsame Nacht. Am nächsten Abend ist sie gekommen, beim Ruf zur Entscheidung, nach vorne gegangen und hat einen Schritt zu Jesus Christus getan. Ich wünsche Ihnen keine schlaflose Nacht, aber ich sage Ihnen, in wenigen Minuten wird in einigen von Ihnen ein riesiger Kampf sein, weil Sie wissen, ich bin gemeint. Und dann beginnt es zu toben. Und ich wünsche Ihnen wirklich den Sieg. Satan setzt alles dran, dass Sie sich nicht für Jesus entscheiden. Er hat uns ganz schön im Griff. Aber jetzt kommt das Evangelium. Als Jesus am Kreuz hing, hat er Satan und die Dämonen besiegt. Die Bibel sagt, dazu ist Jesus erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, Jesus Christus ist Mensch geworden, um durch seinen Tod dem Teufel die Macht zu entreißen. Wissen Sie, wir wissen nicht genau, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, als Jesus am Kreuz hing. Aber wir können es ahnen, Satan hat die Leute angestachelt, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Leute, die waren ja in Rage, die waren außer sich. Und dann hing Jesus an diesem Kreuz, völlig hilflos. Und ich kann mir vorstellen, wie Satan, wie die Dämonen triumphierten. Weil sie den Eindruck haben, jetzt sind wir den ärgsten Feind bald endgültig los. Und dann hing Jesus dort und im Laufe des Nachmittages rief er, es ist vollbracht. Ich kann mir vorstellen, wie Satan zusammenzuckte, weil er merkte, der Plan geht nicht auf. Und dann starb Jesus. Und in diesem Augenblick wusste Satan und wussten die Dämonen, wir sind besiegt. Noch nicht vernichtet, das steht aus, wenn Jesus wiederkommt, aber besiegt. Dass Jesus wirklich der Sieger war, bewies er dann am dritten Tag. Da hat er nämlich den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und damit hat er, wie die Bibel sagt, den letzten Feind besiegt, nämlich den Tod. Jesus ist wirklich der Sieger. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wo sehe ich den Sieg Jesu? Wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich überall den Eindruck, der Teufel gewinnt. Wo sehe ich den Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Oder müsste ich besser sagen, wo man ihn sehen sollte? Im Leben von Menschen, die sich einmal für Jesus entschieden haben und verbindlich mit Jesus durchs Leben gehen. Dort sehe ich den Sieg Jesu. Wissen Sie wie? Diese Menschen haben Sieg über die Sünde. Ich sage nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Jeder Mensch sündigt immer wieder. Aber sie haben Sieg über die Sünde. Die Sünde ist nicht mehr der Normalzustand, sondern die Ausnahme. Kann Jesus Christus frei machen von Gebundenheiten? Von Drogen? Wissen Sie, wie oft ich das erlebt habe? Vom Alkohol, vom Nikotin, von der Spielsucht, von der Eifersucht, von anderen Dingen? Natürlich. Kann Jesus Christus freimachen von zwischenmenschlichen Spannungsfeldern, von Hass, Groll und Aggression? Natürlich. Er kann uns Liebe schenken, Friede schenken, Freundlichkeit schenken. Er kann uns Kraft geben, den Menschen zu vergeben, die uns ganz, ganz Schlimmes zugefügt haben. Nicht nur die leichten Dinge, sondern die schweren Dinge und er gibt uns Kraft dazu. In einer solchen Veranstaltung entscheidet sich eine Muslima für Jesus. Einige Zeit später schreibt sie mir eine E-Mail, sagt, wann bist du wieder in Deutschland? Wir haben miteinander ausgemacht, sie ist etwa 200 Kilometer gefahren und dann sitzt sie mir gegenüber und dann frage ich sie, wie geht es dir? Dann sagt sie, du, ich habe ziemlich Kämpfe. Es ist richtig, wenn ein Moslem sich für Jesus entscheidet. Aber dann fährt sie weiter und sagt, aber in meinem Leben ist etwas passiert. Ich gehe seit vielen, vielen Jahren in die Psychotherapie, habe große innere Wunden. Der Therapeutin hat immer wieder gesagt, wenn Sie heil werden möchten, dann müssen Sie vergeben. Und dann sagt sie, und ich habe ihr immer wieder gesagt, ja, das weiß ich, aber ich kann nicht. Und dann sagt sie zu mir, und jetzt kann ich kann vergeben. Und soll ich Ihnen sagen, als sie das gesagt hat, hatte sie vermutlich noch keine Predigt gehört, dass man vergeben muss. Jesus hat ihr das geschenkt. Jesus kann freimachen von einer falsch ausgelebten Sexualität, suchtartiger Selbstbefriedigung, selber erlebt, schmutzige Fantasien. Männer haben mir gesagt, früher, wenn ich eine hübsche Frau ansah, musste ich dummes Zeugs denken. Heute kann ich mich an einer hübschen Frau freuen wie an einer schönen Blume. Männer, das ist was ganz anderes. Er kann freimachen von Pornografie. Sie brauchen wahrscheinlich auch seelsorgerliche Begleitung, aber er kann freimachen. Ich weiß von vielen Leuten, die frei geworden sind. Er kann freimachen von Ehebruch in Gedanken, von Ehebruch in Wirklichkeit und vieles mehr. Er kann uns freimachen von falsch ausgelebtem Temperament, also von Jähzornsausbrüchen. Ein Mann kommt nach einer Veranstaltung auf mich zu und sagt, Sie haben völlig recht, was Sie predigen. Ich war so jähzornig und Jesus hat mich freigemacht. Vor vielen Jahren mache ich einen Spaziergang um einen benachbarten See. Ich war schon fast wieder beim Auto. Dann begegnen mir drei junge, hübsche Damen, die waren schon fast an mir vorbei, da dreht sich die eine um und sagt, bist du nicht Beat? Ich war schon ein bisschen überrascht, aber es kann mal vorkommen. Ich sage, ja, der bin ich. Und dann frage ich sie zurück, wer bist du? Dann sagt sie, ich bin Petra. Ich habe normalerweise ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber an Petra konnte ich mich sofort erinnern, weil Petra einige Jahre vorher als Junkie, also schwerst drogenabhängig, in unsere Kirche gekommen ist. Sie hat sich für Jesus entschieden, erlebte einige Up and Downs, ging dann in eine christliche Drogenreha und Jesus hat sie ganz frei gemacht. Und jetzt stand dieser ehemalige Junkie vor mir, hübsches Mädchen, leuchtende Augen. Und dann erzählt sie, weißt du, ich habe meinen beiden Freundinnen gerade erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und sie hat gestrahlt. Jesus macht frei. Vielleicht sagen Sie jetzt, Beat, aber warum funktioniert das denn bei mir nicht? Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich glaube an Jesus, ich lebe auch ein Stück mit Jesus. Warum erlebe ich nicht diese Freiheit, von der die Bibel redet, von der Jesus redet? Ich möchte es Ihnen heute Abend noch einmal erklären. Ich habe es am Sonntag schon mal erklärt. Wenn Sie sich bekehrt haben, dann ist Jesus in Ihrem Leben drin. Bitte stellen Sie das nicht dauernd in Frage, Ihre Bekehrung. Natürlich ist er in Ihrem Leben drin. Aber wenn Sie dieses veränderte Leben nicht kennen, dann ist Jesus nicht auf dem Thron in Ihrem Leben, nicht an der Schaltzentrale, Sie sind nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern er ist am Rande in Ihrem Leben. Und wenn er am Rande ist, kann er unser Leben nicht verändern. Und darum erleben Sie diese langweilige Christusnachfolge. Wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie jetzt einfach, gehen Sie nicht nach Hause und sagen, wow, der hat uns aber eingeheizt. Ich muss mich anstrengen, um ein besserer Christ zu werden. Ich sage Ihnen, je mehr Sie sich bemühen, umso weniger werden Sie es schaffen. Nein, Sie müssen vor Jesus kapitulieren. Sie müssen ihm sagen, dass Sie nicht selber sich verändern können. Und Sie müssen bitten, Jesus in die Mitte Ihres Lebens zu kommen. Und er wird Ihr Gebet erhören. Und dann wird er Ihr Leben verändern und Sie werden etwas zu erzählen haben, was Jesus für ein großes Wunder in Ihrem Leben getan hat. Jesus macht frei aus der Macht Satans. Ich möchte den heutigen Abend zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Die Auswirkungen seines Sterbens, er vergibt uns die Sünden. Das Zweite, er schenkt uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die einzige Bedingung, die wir erfüllen müssen, ist dieses Geschenk anzunehmen. Und das macht man durch eine klare, einfache Bekehrung und Wiedergeburt. Dass man Jesus um Vergebung bittet und ihn einlädt, in sein Leben hineinzukommen. Und ich möchte Sie heute Abend noch einmal fragen, haben Sie sich wirklich für Jesus entschieden? Am liebsten würde ich durch die Reihen gehen, jeder ganz lieb anschauen und fragen, hast du dich bekehrt? Und wenn Sie jetzt Nein sagen oder wenn Sie unsicher sind, dann frage ich Sie, was hindert Sie daran, es heute Abend zu tun? Ich meine, es ist doch so eine gute Nachricht, was Sie da erleben können. Wagen Sie doch den Schritt. Und ich möchte Ihnen darum auch jetzt wieder eine Gelegenheit geben. Ich werde beten, dann wird das Singerteam das Einladungslied singen, ich komme zum Kreuz. Zwei Mitarbeiter werden auch hier vorne zur Bühne kommen. Und dann lade ich Sie einfach ein, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach hier nach vorne kommen und damit sagen Sie, genauso wie ich symbolisch nach vorne komme, komme ich in Wirklichkeit zu Jesus Christus, den ich nicht sehe. Warum dieses Bekenntnis? Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, die Bibel legt Wert darauf. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich habe Ihnen von mir erzählt, wie hilfreich das ist, wenn man diese Entscheidung für Jesus nicht allein trifft, sondern mit jemandem zusammen festmacht. Und darum ermutige ich Sie, kommen Sie nach vorne, auch an den Übertragungsorten. Sie dürfen einfach nach vorne kommen. Es wird ein Mann dort sein, ein Mitarbeiter, und dann dürfen Sie zu ihm nach vorne kommen, genauso wie hier auch in der Halle. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, es wäre eine Hilfe für mich, wenn ich nicht allein nach vorne kommen müsste, dann bitten Sie die Person, Sie zu begleiten. Ich bin sicher, die Person wird gerne mit Ihnen nach vorne kommen. Mit denen, die nach vorne kommen, werden wir wieder in diesen Raum gehen. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir Ihnen zu einem richtig guten Gespräch. Und ich verspreche Ihnen, wir stellen keine dummen oder peinlichen Fragen. Wir wollen Ihnen doch helfen. Wir möchten Ihre Fragen beantworten, Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Wir schenken Ihnen noch ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es auch gut mit Jesus weitergeht. Ich lade Sie ein, auch nach vorne zu kommen, wenn Sie vielleicht in diesen Tagen ganz allein zu Hause ein solches Startgebet mit Jesus gebetet haben. In den Übertragungsorten wird man Ihnen dann anschließend zeigen, wie es weitergeht und wie auch Sie zu einem guten persönlichen Gespräch kommen können. Das Dritte, Jesus will unser Leben tiefgreifend segnen. Und ich lade heute Abend auch Menschen ein, nach vorne zu kommen, die vielleicht sagen, ich habe große Nöte. Ich habe große Schwierigkeiten und ich wäre einfach einmal froh, wenn jemand für mich beten würde und wenn jemand mich ganz neu segnen würde. Ich glaube, das sollten wir viel, viel, viel mehr tun. Dann kommen Sie auch nach vorne. Und das Vierte, er befreit uns aus der Macht Satans, aber er kann das nur tun, wenn er in der Mitte unseres Lebens ist. Und wenn er das nicht ist, kommen Sie auch und dann können Sie sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Es tut mir einfach leid, dass ich immer wieder so hin und her hinke. Ich möchte heute noch einmal neu mit dir beginnen. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst, dass du es umgestaltest, dass du es neu machst. Wenn das Ihr Wunsch ist, kommen Sie auch und auch mit Ihnen reden und beten wir. Der Herr möge Sie jetzt reich segnen. Bevor wir das Lied hören, möchte ich Sie bitten, dass Sie zum Gebet, wenn es möglich ist, aufstehen. Und dass Sie dann auch während des Liedes, wenn es Ihnen möglich ist, stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine vollkommene Erlösung am Kreuz. Ich danke dir, dass du damals das für uns getan hast und dass du uns jetzt alles wie ein Geschenk anbietest. Die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dass du unser Leben tiefgreifend segnen möchtest. Und Herr Jesus, dass du uns frei machst aus der Macht Satans. Und ich danke dir, dass du jeden Menschen kennst und dass du jeden Menschen liebst. Und ich bitte dich jetzt für diejenigen, die noch nicht diese klare Entscheidung für dich getroffen haben, gib ihnen Mut, es jetzt zu tun. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die dich an dem Rand in ihrem Leben haben, gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe an dich. Rede jetzt noch einmal zu jedem Einzelnen ganz persönlich und gib ihm ein mutiges Herz. Gib uns anschließend in den Gesprächen viel, viel Liebe, Einfühlungsvermögen, sodass wir Menschen helfen können und dass Menschen froh und dankbar und in einer klaren Beziehung zu dir nach Hause gehen können. Bestätige du jetzt bitte dein Wort. Amen.